die Presse.
Donald Trump ist ein Verkäufer und er ist ein Verkäufer, der in der Lage ist, zumindest immer auf Angriff zu gehen und auch wenn er Niederlagen hat, einfach einen Sieg zu erklären und mit dem Erklären des Siegs dann einfach ein neues Thema erfindet. Die USA sind zutiefst dysfunktional. Das System funktioniert in vielen Bereichen einfach nicht. Und Donald Trump ist nicht die Ursache, sondern eine Konsequenz dessen. Und da wird eben die WM als Druckmittel verwendet, für das innenpolitische Kleingeld. Sozusagen.
Es war das Jahr 1776, in dem die USA ihre Unabhängigkeit erklärt haben. Und sie haben sich losgesagt von einem König oder einem Kult um eine Person. 250 Jahre später feiern die USA nun diesen Sommer ihren Unabhängigkeitstag. Und zwar mit einer großen Party in Washington. Die droht nun aber zum Fiasko zu werden. Das sieht sogar Donald Trump selbst so. Ich frage mich, wo steht Amerika im Jubiläumsjahr? Und ich bespreche das mit meinem Gast, dem USA-Experten Reinhard Heinisch. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Ich bin Anna Wallner, eine der Gastgeberinnen dieses Podcasts und ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Reinhard Heinisch, schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Heinisch, Sie sind erst ganz frisch zurück aus den USA, gerade quasi erst angekommen. Hat sich das Land für Sie angefühlt wie eines, das demnächst ein großes Jubiläum feiert oder nicht?
Das ist mir in Washington jetzt nicht so bewusst geworden. Das Weiße Haus wirkt wie eine große Baustelle, aber was genau passiert, sieht man nicht, wenn man nicht nahe genug ans Weiße Haus kommt mehr. Und auch sonst war wenig davon zu merken.
Das heißt, keine festliche Stimmung oder aufgeregte?
Keine festliche Stimmung. Bizarrer war es im letzten Jahr, da hat man so das Gefühl, man ist in der Hauptstadt Nordkoreas, weil ja von Regierungsgebäuden große Banner mit dem Kopf des Präsidenten prangten. Das kannte man aus den USA gar nicht. Das Einzige, was dieses Jahr neu war, war, dass man so ein bisschen verlorene Soldaten gesehen hat in ihren Kampfmonturen, aber nicht kampfmäßig angezogen, die wirken so ein bisschen verloren, so 3-4 versprengte Soldaten, die da an Straßenkreuzungen standen oder vor Lokalen und die Aufschrift hatten Nationalgarde, das war neu, das sah ich nur einmal vorher am 11. September, aber da waren die dann auch mit Militärfahrzeugen unterwegs, um Washington zu schützen.
Und diese Banner auf den offiziellen Regierungsgebäuden oder Ministerien oder so, sind die nach wie vor?
Einige, ich war jetzt nicht bei allen diesen Regierungsgebäuden, auf der Mall habe ich keine gesehen. Voriges Jahr fielen mir die halt dann sofort auf, auch weil sie so dunkel waren mit einem sehr etwas streng reinschauenden Präsidenten und die waren so in diesem Format, man kennt die, also in den USA war immer ein Nazi-Film für Amerikaner ist immer, wenn die Fahnen nicht seitwärts wehen, wie im englischen, amerikanischen üblich, sondern so wie man bei uns die Fahnen kennt, die von oben nach unten so sehr vertikal sind. Und so ähnlich nahmen sich diese Banner aus in den letzten Jahren. Das wirkte besonders seltsam. Mhm. Von der Farbe, aber auch von der Aufmachung. Mhm.
Die USA feiern in diesem Jahr ihr 250. Jubiläum oder 250 Jahre lang Unabhängigkeit. Welche Geschichte erzählen sich denn die Amerikanerinnen und Amerikaner über ihr eigenes Land?
Ja, ich glaube, das ist jetzt sehr schwierig, weil das übergeordnete Narrativ ist verloren gegangen. Wenn, erzählt man sich zwei Geschichten. Oder erzählt man sich die Geschichte, dass man im falschen Land lebt oder dass das eigene Land von anderen regiert wird, die man nicht kennt oder dass man das eigene Land nicht erkennt. Es gibt eine viel beachtete Studie von einer amerikanischen Anthropologin, die Trump-Wähler damit erklärt, die Leute wachen auf und fühlen sich in einem fremden Land. Aber ich glaube, viele Demokraten glauben auch derzeit, dass sie in einem fremden Land sind, das von MAGA regiert wird. Und damit fehlt eine einheitliche Erzählung, was man jetzt eigentlich feiern soll. Dann ist die Diskussion ja schon seit längerem in den USA, dass die Menschen mit dem System unzufrieden sind. Dann ist das System auch in vieler Hinsicht offensichtlich dysfunktional im Sinne, und das meine ich damit nicht Donald Trump, sondern ich sehe Trump eher als Konsequenz dessen, aber dass einfach der Staat nicht das liefert, was sich viele Menschen erwarten. Und jeder Präsident, auch Obama, ja damit antritt, quasi jetzt in Washington aufzuräumen und alles zu ändern. Das ist ja das Narrativ, mit dem fast jeder Präsident antritt. Und wenn ich damit antrete und Erfolg habe, heißt es ja, offenbar sind die Leute unzufrieden mit dem System. Das ist natürlich auch in Europa in vielen Ländern der Fall, aber das springt einen nicht gerade in die große Feierstimmung. Denken wir doch daran, einer der Slogans Trump war, den Sumpf in Washington trocken zu legen. Und also es fehlt so ein bisschen die große Erzählung, es fehlt die Geschlossenheit natürlich und das Land ist multipolarisiert. Das heißt, es gibt in vielen Bereichen streben die Bevölkerungsgruppen auseinander. Es gibt aber auch so gerne kein klares Rezept, wie wir es ändern könnte, weil ja auch vor Trump ein Biden ja antrat, damit das Land zusammenzubringen. Das hat ja auch nicht funktioniert. Also ein bisschen Ratlosigkeit. Mhm.
Jetzt hätte man aber gedacht, dass gerade so ein großes Fest, so eine doch ja auch sehr feierliche Zeremonie, die man ja groß inszenieren kann, das Potenzial hätte, das Land zu einen. Ja, ist ja auch so, dass diese Feierlichkeiten mehrere Tage dauern sollen, rund um den 4. Juli. Allerdings gibt es da jetzt einige Kritiker, wie zum Beispiel David Frum, der im Atlantic davon spricht, dass das, also nicht nur er, aber er hat das so sehr plakativ betitelt, diese Party wird ein Fiasko. Ist das aus Ihrer Sicht auch so? Also sehen Sie das auch so?
Ja, diese Party ist eine Feier für Donald Trump, der sich selbst feiert und der seine eigene Bewegung feiert. Und diese Bewegung ist natürlich eine hoch motivierte, emotionalisierte Basisbewegung, die sich als legitimes oder wahres Amerika wahrnimmt und sich feiert. Das sind ungefähr zwischen 25 und maximal 30% der Bevölkerung. Da gibt es also 70%, die sich da mal nicht vertreten fühlen. Und wenn ich jetzt eine Feier mache, die hat einen bestimmten Aspekt der USA feiert, dann gibt es halt viele, mehr als zwei Drittel, die halt da nicht mitmachen wollen und dadurch fühlen sich die nicht angesprochen. Und wenn ich so eine Feier hätte machen wollen, hätte ich natürlich das von vornherein anders anlegen müssen. Aber dazu ist auch Donald Trump nicht die Person und das war auch nie Teil seines Programmes. Also das, glaube ich, geht nicht anders.
Aber im Ansatz war es zumindest war ein Versuch da. Ich glaube, es gibt auch ein Personenkomitee, zu dem zum Beispiel auch der George W. Bush und der Obama gehören, die sich da rund um diese Feierlichkeiten gebildet hat. Aber wenn man jetzt auch so in die Geschichte zurückschaut, also ich habe gelesen, zum 100. Jubiläum gab es eine ganz große, eine Art Ausstellung in Philadelphia und zum 200. Geburtstag eine ganz tolle Regatta im New York Harbor. Und dann sagt man eben, ja, und zum 250er wird es der Flop in DC, weil nämlich jetzt schon klar ist, dass einige Künstler und Künstlerinnen abgesagt haben. Trump selber hat auf seiner Plattform Social Truth gesagt, also dass er sozusagen entsetzt und enttäuscht oder auch, ja, also ja, enttäuscht ist wahrscheinlich das richtige Wort, dass da so viele absagen und das wird einfach keine tolle Feier. Also er selber sieht es auch schon so. Das heißt, da sieht man eigentlich wirklich nicht, wie man da jetzt noch in eine Feierstimmung kommen kann.
Ja, ich glaube, vielleicht ist das sogar sehr symptomatisch, was wir jetzt gerade besprechen und die Feier sind, ein sehr symptomatisches Abbild der amerikanischen Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit ist aber viel größer als Donald Trump. Also es wäre jetzt hier falsch zu sagen, das ist jetzt alles die Schuld von Donald Trump. Natürlich hätte ein anderer Präsident, der eben anders auftreten würde und weniger polarisierend wirken würde, hätte wahrscheinlich zumindest eine Feier zustande gebracht, wo sich viel mehr wiederfinden. Das heißt aber auch nicht, dass die USA dann, die sich alle umarmt hätten, Kumbaya gesungen hätten und dann wäre alles wunderbar. Das ist einfach der Zustand des Landes. Ein bisschen was kennen wir in Europa auch. Das ist auch, die Demokratien haben ihre Knackpunkte derzeit. Die Leute sind mit vielem unzufrieden, aus verschiedenen Gründen. Die Bevölkerungen, die Länder sind in einer massiven, sowohl Modernisierung und Internationalisierung wirken auf die Gesellschaften zurück, das produziert Spannungen, die Medienlandschaft sich verändert. Also es ist alles schwieriger geworden, aber in den USA kommt dann noch dazu, dass mit Donald Trump eine bewusst sehr polarisierende Persönlichkeit, die ja auch angetreten ist, die Dinge radikal zu verändern. Schon da zeigt sich ja der Widerspruch. Will ich jetzt das System radikal umbauen, dann kann ich ja nicht das System an sich feiern. Das ist so ein grundsätzlicher Widerspruch. Dann ist Donald Trump sicher auch nicht jemand, der jetzt, weil Sie gesagt haben, naja, der Obama, das ist ein Personenkomitee dabei. Ich sehe Donald Trump auch nicht als besonders ideologisch. Also Donald Trump hat klare Vorstellungen, wo er mit der Bewegung hin möchte. Das ist so ein Bild der USA in der Vergangenheit. Da möchte er wieder hin. Und da gehören auch die Demokraten dazu. Also er ist auch sich bewusst, Obama ist erfolgreich gewesen und Donald mag die Gewinner. Also das schließt sich nicht aus. Er ist kein großer Ideologe. Aber das Bild der USA der 50er Jahre, von den Frauenrechten bis zu den Rechten der Minderheiten, das kann in dieser Form nicht mehr funktionieren, weil ja die Hälfte der Bevölkerung da ausgeschlossen ist. Und schon da fängt es quasi an. Und gleichzeitig ist eben Donald Trump auch jemand, der momentan mit seinen eigenen Anhängern teilweise im Clinch liegt, weil er ja Dinge versprochen hat, die er bis jetzt nicht halten konnte. Und dadurch ist er momentan in einer sehr schwierigen Lage.
Das heißt also, man könnte sagen, er hat sich entschieden, nicht das Land oder den Staat zu feiern, sondern sich selbst. Noch dazu wird er kurz davor 80. Das heißt, wir gehen da überhaupt in so in Feierwochen hinein. Aber man hätte auch sagen können, man lässt das. Man hätte ja auch eigentlich sagen können, wir blasen diese 250 Jahre Feiern ab.
Ich glaube, Donald Trump ist da nicht die Persönlichkeit dazu. Ich glaube, Donald Trump ist jemand, dem das bewusst ist, dass das ein Problem ist, und Donald Trump ist immer jemand, der nachlegt. Also ich glaube, zu sagen, okay, das hat jetzt nicht geklappt, ich gestehe das jetzt ein oder wir akzeptieren eine Niederlage. Nein, er sagt natürlich, also diese Künstler, die jetzt uns abgesagt haben, das sind ohnehin alles zweiklassige Musiker, die niemanden interessieren. Ich bin ja ein viel wichtigerer Act, und das wird Donald Trump immer so machen. Sollte Donald Trump im Herbst wirklich, sollten die Republikaner die Wahlen verlieren, bin ich sicher, dass die Reaktion Donald Trump nicht sein wird, ich hätte anders regieren sollen, sondern seht ihr, wenn ich nicht am Stimmzettel oben stehe, verliert meine Partei. Ich bin der Einzige, der Erfolge garantieren kann. Das ist einfach Donald Trump ist ein Verkäufer. Und er ist ein Verkäufer, der in der Lage ist, zumindest immer auf Angriff zu gehen und auch wenn er eine Niederlage hat, einfach einen Sieg zu erklären und mit dem Erklären des Siegs dann einfach ein neues Thema erfindet und die Medien und die Bevölkerung folgt ihm dann zu einem neuen Thema, damit er das andere abgehakt. Also ich bin sicher, dass es dann wir in ein paar Wochen über andere Dinge dann sprechen werden.
Trotzdem er ist ein Geschäftsmann, aber auch ein Showman, und er weiß, also er steht auf die große Inszenierung. Das sieht man ja auch mit all den Vorhaben, die er hat, was Umbau sowohl des Weißen Hauses als auch in DC selber betrifft. Aber da holt er sich ja auch momentan eher blutige Nasen. Auch zum Beispiel mit der Geschichte rund um das John F. Kennedy Center for the Performing Arts, wo er seinen Namen stattdessen hinschreiben wollte und wo schon jetzt, glaube ich, in allen schriftlichen Drucksorten sein Name war. Und jetzt haben da Juristen erkämpft, dass sein Name wieder raus muss. Und auch nicht nur vom Gebäude, sondern auch von E-Mail-Signaturen und Briefköpfen.
Ja, aber er sagt natürlich, naja, Gott sei Dank bin ich da jetzt nicht oben, das ist ja Asbest drinnen und das ist baufällig, das Gebäude, und das verschlingt viel zu viel Geld. Und das tut ihm auch nicht weh, das Kennedy Center. Das ist natürlich interessant, das ist ja ein bisschen der Widerspruch. Also Donald Trump wird ja von seiner MAGA-Bewegung gewählt oder angehimmelt, weil er quasi so der Rächer für die Gewöhnlichen, für die Vernachlässigten, für die Verlierer ist sozusagen in den USA. Das Kennedy Center ist eine Eliteninstitution. Also da geht man hin, wenn man zur In-Society, der klassischen Society in Washington gehört, und das ist eher klassische Musik und klassische Performance. Also das schadet Donald Trump nicht, aber Donald Trump ist auch immer letztlich das Kind aus Brooklyn, das nie ganz zur Elite in Manhattan gehört. Ja, daher möchte er auch gerne dazugehören. Es war ja immer am Anfang seiner Amtszeit immer interessant. Offiziell hasst er ja immer die New York Times, aber war immer stolz darauf, in der New York Times erwähnt zu werden. Obwohl es eine liberale oder aus seiner Sicht linke Zeitung ist, ist es auch eine prestigeträchtige Zeitung.
Und er hat sich auch Zeit genommen, Interviews zu geben,
genau.
Die war ja Anfang des Jahres.
Richtig. Genau, im Jänner. Und das ist auch der Widerspruch bei Donald Trump. Also eigentlich ideologisch ist das Kennedy-Zentrum das Letzte, wo er eigentlich sein sollte oder sollen wollte, aber gleichzeitig ist es nicht etwas, was ihm Prestige gibt. Das wird ihm aber politisch bei seiner Anhängerschaft wahrscheinlich wenig schaden, andere Dinge vielleicht mehr natürlich.
Dann gehen wir zum großen Vorhaben, das finde ich ja besonders skurril, auch aus europäischer Perspektive, diesen Arc de Triomphe, den er da bauen, oder Triumphbogen, den er bauen will, noch dazu in einer sehr relevanten Sichtachse. Wird es diesen Triumphbogen geben, glauben Sie, am Ende seiner Amtszeit?
Ja, also ich persönlich hoffe nicht, weil ich ihn für extrem kitschig halte. Es wurde ja auch in einem Artikel von Albert Speer Architektur gesprochen, obwohl in letzter Zeit einige Dinge gebaut wurden, auch schon vor Trump. Auch das Monument zum Zweiten Weltkrieg wirkt etwas seltsam von der Ästhetik. Also die Sorge ist natürlich, dass das extrem verkitschigt wird. Also dieser Teil im Zentrum Washingtons, die sogenannte Mall, wo diese Monumente sind, lebt auch ein bisschen davon, dass diese Monumente sehr spärlich dort sind, dass die auch sehr lang Überlegung und gut geplant worden, dass gerade die Monumente, die am wenigsten jetzt gegenständlich sind, oft den größten Eindruck haben. Ich erinnere an die Mauer zum Vietnamkrieg, wo man eben kein kitschiges Vietnam-Monument baute, sondern eine lange Mauer, die quasi im Boden verschwindet mit den Namen, die eingraviert wurden, der Gefallenen, wo dann viele Veteranen, wo man Veteranen oder deren Familien sieht, die hat diese Namen dann versuchen abzukopieren und die einfach in schlichtem Schwarz ist. Und wir wissen, dass Donald Trump eben, man braucht sich nur das Oval Office jetzt anzusehen, also die Neigung zum Vergolden, dass eben so ein Triumphbogen mit seinem goldenen Engel, der so eine Religiosität, das auch ein bisschen im Widerspruch zur amerikanischen Tradition steht. Also, dass das wahrscheinlich sehr kitschig ist. Aber wir sehen wieder, er reißt ja vieles auf und sagt halt, irgendwas wird schon funktionieren. Dann ist halt sein Kopf auf der neuen 250-Dollar-Banknote, die sie auch versuchen, was ja auch rechtlich bedenklich ist. Aber da versucht der Treasury Secretary, das er durchzubringen. Irgendwas wird schon irgendwo funktionieren. Warum er wird dann das? Als Sieg erklären.
Das verstehe ich auch nicht. Warum ist es so wichtig? Ist es wegen der Symbolik mit 250 in diesem Jahr? Oder warum?
Ja, ja, genau. Schon ja, ja, es geht um die Symbolik.
Aber Bargeld ist ja in Amerika auch wirklich immer irrelevant.
Oder? Naja, schon, aber es dürfte vom Gesetz her, darf auch keine lebende Person auf dem Geld abgebildet sein. Das auch das. Da gibt es aber irgendein ein Schlupfloch, dem man sich jetzt bedient. Ich bin sicher, wird auch irgendwie wieder zu Gericht gehen, dann werden wir wieder lesen. Donald Trump hat sich dann über den Richter ja lustig gemacht, dieser korrupte Richter. Auch das ist ja schon bezeichnend, dass sich ein amtierender Präsident persönlich an Richtern, am Rechtsstaat abputzt.
Ja, und dass er persönlich überhaupt angreift. Dass er sich ständig mit diesen Dingen auch beschäftigt und aufhält, während, und jetzt kommen wir vielleicht auch zum wichtigeren Teil, zur Politik, die ja eigentlich viel relevanter ist, nicht nur für Amerika, sondern für die ganze Welt. Es ist ja wirklich frappant, dass wir uns hier in einer Phase befinden, wo es so große Konflikte gibt und Donald Trump redet über die Einführung von 250-Dollar-Noten und einen neuen Triumphbogen in DC oder lässt den Pool putzen, sozusagen, auch noch so ein Ding vor dem Kapitol. Also innenpolitisch steht es für ihn ja auch gerade nicht gut. Sie haben es auch schon erwähnt vorher ganz kurz, dass er auch derzeit aus eigenen Reihen kritisiert wird. Wie sehen Sie denn da die aktuelle Lage? Gerade auch, wenn wir, also natürlich schon mit Blick auf Midterms im November, aber es werden jetzt hektische Wochen, es sind eben Feierlichkeiten, er wird 80, es ist diese Jubiläumsfeier, aber dann rasen wir schon sehr schnell in den Herbst. Und die große Frage ist, wie kann er die Stimmung auch innenpolitisch wieder drehen?
Ja, ich würde mal vorsichtig sein, dass es politisch so schlecht für ihn läuft. Man muss das ein bisschen relativieren. Das Hauptthema für ihn ist die Wirtschaft und ist die Teuerung. Das ist das zentrale Thema für die meisten Amerikaner. Und da kann der Präsident relativ wenig tun, aber egal wie das ist, der Präsident wird dafür entweder abgestraft oder gelobt. Natürlich hat das sehr viel auch zu tun mit dem Konflikt im Iran und der Straße von Hormuz. Das ist aber jetzt nicht allen Amerikanern schon bewusst. Das ist eher ein Thema in Europa, diese Zusammenhänge. Und dann konkurriert ja das Thema ja in den USA mit vielen anderen Themen, die auch wichtig sind. Das vergisst man immer. Die meisten Amerikaner interessieren sich für Außenpolitik. Ist ja in Österreich nicht anders. 7%. Für 7% der Leute ist die Außenpolitik relevant. Die meisten interessiert Steuern, das soziale, Gesundheit und so weiter. Da will natürlich die Republikanische Partei, dass Donald Trump viel mehr darüber redet, als über die 250-Dollar-Note oder seinen Triumphbogen, aber das tut er halt momentan wenig. Wir sind momentan in den Vorwahlen zu den Midterms. Also momentan sind die Parteien dabei, ihre Kandidatenlisten aufzählen. Sie sind viel wichtiger als wahrscheinlich die Wahlen im Herbst, weil im Prinzip sind die meisten Bundesstaaten des Mehrheitswahlrechts ja bereits zugeordnet. Also in Österreich wird man auch wissen, Vorarlberg wird wahrscheinlich auch im Herbst eher konservativ sein und Wien wird wahrscheinlich eher sozialdemokratisch sein. Die Spannung ist eher, wer wird in Vorarlberg antreten, wer tritt in Wien an, innerhalb der Partei. In den USA ist es ähnlich. Und da hat sich Donald Trump in einigen Bereichen mit seinen Kandidaten ganz gut durchgesetzt. Auch dort, wo er sich nicht durchgesetzt hat, ist ihm seine Partei extrem treu ergeben. Also ich sehe momentan innerhalb seiner Partei keine Abrück- und Absetzbewegung. Und da versucht man wegzuschauen, wo man nur wegschauen kann und so zu tun, als gäbe es das nicht. Und Donald Trump kann da auch aus dem Vollen schöpfen. Ich glaube auch nicht, dass er durch einen Lame Duck sein wird. Man wird jetzt dann sehen natürlich, was passiert mit den Konservativen, die von Donald Trump jetzt nicht unterstützt wurden, die es aber dann immer noch gibt, treten die dann als unabhängige Kandidaten gegen die von Donald Trump unterstützten MAGA-Kandidaten an. Dann würde sich aber das republikanische Ticket sozusagen spalten und das würde automatisch den Demokraten einen Sieg geben. Die Demokraten hoffen natürlich auf ihre Welle, haben aber das Problem, dass ja die Frage der Wahlbezirke noch nicht ausgestanden ist und die Wahlbezirksgrenzen werden ja teilweise neu gezogen. Da haben aber die Demokraten mehrere Schlachten bei Gericht verloren. Mhm. Und das heißt, allein die Chance, dass die Demokraten sich jetzt durchsetzen und das Abgeordnetenhaus gewinnen, ist deutlich geringer geworden. Ich gehe immer noch davon aus, dass sie eine knappe Mehrheit im Abgeordnetenhaus haben werden. Aber sicher ist es nicht, weil in Virginia und in einem anderen Bundesstaat das quasi vom Tisch ist. Und der oberste Gerichtshof hat ja quasi im Süden, da gab es eigene Wahlbezirke, wo Schwarze oder Afroamerikaner, die dort wohnen, quasi automatische Mehrheiten hätten, damit die auch eine Vertretung haben, weil in einem Mehrheitssystem hätte ja eine Minderheit sonst nie eine Vertretung. Und das hat aber der oberste Gerichtshof gekippt und das waren eigentlich die letzten verbliebenen demokratischen Hochburgen in den Südstaaten. Mhm. Jetzt, wenn die wegfallen und diese Neuaufteilung der Wahlbezirke, wie es geplant war, nicht stattfindet, dann gibt es eigentlich nicht genug Wahlbezirksgrenze, wo sich überhaupt eine Mehrheit verändern könnte, dass die Demokraten diesen großen Erfolg haben, von dem sie immer hoffen, dass es sein wird. Also ich bin da skeptisch, dass wir so viel Veränderung sehen werden. Und letzter Punkt, vieles von dem, was halt passiert in den USA, bestärkt einfach die Polarisierung. Die einen sagen, ja, wussten wir ohnehin schon, dass der so ist. Und für die anderen ist es aber nicht stark genug, dennoch jetzt eine andere Partei zu wählen. Mhm. Die bleiben vielleicht zu Hause und wird dann eben an der Wahlbeteiligung hängen, davon abhängen, wie es dann ausgeht.
Aber was bedeutet jetzt, wenn die Demokraten nicht gewinnen und nicht reüssieren im Herbst bei den Midterms? Was heißt denn das eigentlich für Trump und die Republikaner? Das ist natürlich, ich meine, abgesehen davon, dass es natürlich toll ist und gut ist, weil sie weiter mit Rückenwind regieren können, aber hat das auch noch eine Auswirkung darauf, wie wir dann in die nächste reguläre Wahl gehen?
Naja, es hat große, klar, es hat also hinter Donald Trump und hinter der jetzigen, also der MAGA-Bewegung, ich würde mal sagen, Donald Trump ist sowas wie der kleinste gemeinsame Nenner zwischen 3 bis 4 Gruppen. Diese 3 bis 4 Gruppen sind sich nicht grün, also man soll jetzt nicht davon ausgehen, dass MAGA oder die Bewegung hinter Trump steht eine homogene Bewegung ist. Da gibt es ganz unterschiedliche Interessen. Da gibt es die Postliberalen, J.D. Vance, der Vizepräsident, die werden sie bei der Heimwehr in den 30er Jahren würden sich da ganz gut aufkommen. Die gehen von einer Art katholischen, militanten, religiösen, traditionellen Staat aus. Dann gibt es daneben Stephen Miller, die weißen Nationalisten, sind quasi die Rechtspopulisten. Bei den einen ist es sollen die am religiösesten regieren, die anderen sagen, es sollen die weißesten regieren, um das jetzt mal vereinfacht. Und dann gibt es natürlich zum Beispiel mit Musk und Thiel die Technorechte. Und für die ist wiederum wichtig, dass die ihre Monopolunternehmen in den USA zu globalen Monopolunternehmen werden. Aber der Unterschied ist ganz klar. Ein Elon Musk möchte alle importieren, sofern das fähige, digital affine Menschen sind, egal wo die herkommen. Und für einen Stephen Miller müssen das vor allem, dürfen das keine Braunen sein, sondern müssen es Weiße sein. Und dadurch, und für die einen geht es um die religiöse Frage oder um die ethisch-moralische Frage, während für die Nationalisten, da geht es um Waffenbesitz und individuelle Freiheit und dass vor allem Weiße machen können, was sie wollen. Also es sind schon unterschiedliche Positionen und diese Diadochenkämpfe werden beginnen. Je schwächer Donald Trump wird, dann wird er auch sehen, wie das mit der Nachfolge ist. Formen dann 2 Gruppen eine Allianz und dann gegen die dritte? Oder sind das Leute wie Marco Rubio, der, wenn man dem auf Spanisch zuhört, klingt er ja viel mehr wie ein Elder Statesman, als wenn der Englisch spricht, der dann auch vielleicht beide Gruppen der Republikaner zusammenführen kann, die Traditionalisten und die Trumpianer. Also das ist ein breites Feld, wo wir noch sehr viel Konflikt sehen werden und Trump hat da sicher ein gewichtiges Wort mitzureden, wie das dann weitergehen wird.
Wird auch spannend sein, wo diese Proponenten dieser Gruppierungen beider, um nochmal zur Feier zurückkommen, am 4. Juli oder rund um diese Feierlichkeiten dann auftreten werden, welchen Platz sie bekommen. Richtig. Und ob sie dabei sind oder nicht. Spannend ist ja auch noch, dass wir uns auch noch parallel zu diesen Feierlichkeiten noch ein anderes großes Ereignis auf die USA zukommt oder schon, wir sind schon faktisch mittendrin. kennen, nämlich die Fußball-Weltmeisterschaft gemeinsam mit Kanada und Mexiko. Und da ist ja spannend, dass Fußball in Amerika überhaupt keine Relevanz hat eigentlich, also nicht besonders wichtig ist, einfach auch als Sport. Haben Sie jetzt bei Ihrem Besuch da schon irgendwas gemerkt von einem WM-Fieber oder ist da gar nichts zu spüren?
Also WM würde ich nicht sagen. Ich würde es ein bisschen relativieren. Also der Fußball ist vor allem ein wichtiger Frauensport in den USA, wie die Mädchen in den Highschools spielen fast alle Fußball. Und dann ist das vor allem sehr stark Latino-orientiert. Die USA sind das zweitgrößte spanisch sprechende Land der Welt nach Mexiko mit 60, 70 Millionen Spanisch sprechen. Und da ist natürlich Fußball schon sehr angesagt. Das konzentriert sich natürlich dadurch auch sehr oft im Süden, wo im vor allem Großteil der, in den Städten, die Latinos leben. Es ist sicher jetzt ein authentischer amerikanischer Sport, als er noch bei der letzten WM war. Aber Sie haben recht, es ist natürlich, das hat auch mit der Medienlandschaft zu tun, dass die Fußballliga nicht dieselbe Mediendominanz hat wie vor allem die Football League und Baseball. Es ist auch ein internationaler Sport und es ist ein Sport, der auch teilweise in Stadien gespielt wird, die extra umgebaut werden mussten, für die adaptiert werden mussten. Und das hat immer lokale Politikums nach sich gezogen, weil jemand musste dafür zahlen. Und da ist nicht die Diskussion, was bringt uns das jetzt? Da musste man den AstroTurfer rausreißen und den Rasen rein und die Stadien mussten vergrößert werden, weil die Fußballfläche größer ist als die Footballfläche. Dadurch sind sie verloren gegangen, das schneidet wieder ein, da sind die Ticketpreise noch umgegangen, die Verkehrsmittel sind extrem teuer, das öffentliche Verkehrsnetz ist ja nicht so wie in Europa. Also ich glaube, wenn jemand in auf der einen Seite von New York wohnt und quer durch, kostet das Ticket allein für die U-Bahn 110 Euro, um dann ins Stadion zu kommen. Also es sind gewaltige Kosten, die da auch die Fans zukommen. Und dann ist die ganze Immigrationsfrage. Also welche Rolle wird ICE spielen bei der Überwachung der Stadien? Und das Ganze hat eben auch dazu geführt, dass momentan die Buchungslage nicht so gut ist, wie sie hätte sein sollen. Und das führt auch zu Diskussionen momentan. Und letztlich verwendet Donald Trump und die Regierung das auch ein bisschen als Druckmittel. Zum Beispiel, als ich jetzt in den USA war, es gibt ja diese Sanctuary Cities, also gerade einige Städte, wo Stadien stehen, die versuchen die Flüchtlinge oder die Migranten ein bisschen zu schützen und kooperieren eben nicht mit den Bundesbehörden. Und da sagt man, naja, dann ziehen wir einfach unsere Leute von den Flughäfen ab und geben die damit wir die Migranten auffieten könnten. Und wenn wir die aber von den Flughäfen unsere Grenzbeamten, da können keine Flieger dort landen. Und dann verlieren halt diese Städte die ja ohnehin schon eine schlechte Buchungslage haben, verlieren da eben die Touristen. Und da wird eben die WM als Druckmittel verwendet, für das innenpolitische Kleingeld sozusagen. Und das funktioniert auch nur, weil für die meisten Amerikaner das natürlich nicht ein zentrales Thema ist.
Aber interessant, das ist schon, dass diese WM, die für die meisten Staaten, wenn sie das ausrichten wollen, vor allem ja, auch irgendwie eine Imagepolitur darstellen sollen, dass das in diesem Fall ziemlich nach hinten losgegangen ist, zumindest bisher. Ich meine, es ist die Frage, wie es dann ist, wenn es einmal läuft, aber man hat halt auch diese direkte Vergleichsmöglichkeit mit Kanada und Mexiko, die zumindest weder dieses Immigrations- oder Einreisethema haben, wahrscheinlich auch nicht die Teuerung so stark. Sicherheit ist wahrscheinlich in Mexiko auch noch immer ein Thema, aber da gibt's halt dann wirklich, man kann wirklich den Vergleich ziehen danach, auch für jene, die alle drei Staaten besuchen müssen, weil sie zum Beispiel irgendwie zu diesem ganzen Fußball-Weltmeisterschaft Tross gehören.
Ich würde nur meinen, dass wahrscheinlich einige Maßnahmen bewusstest nach der WM lanciert werden. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die USA die haben ja bestimmte Ziele, wie viele Leute sie aus dem Lande schaffen wollen. Da gibt's ganz klare Listen. Sie haben das jetzt so ein bisschen einen neuen Beauftragten für diese Thematik nach dem Rücktritt der letzten Immigrationsbeauftragten. Und der geht bis jetzt mit einer eher sanften, ruhigeren Hand vor. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir diese ruhige Hand wird dann aufhören, wenn die WM vorbei ist. Also ich gehe mal davon aus, dass wir nach den Vorwahlen und nach der WM da wieder eine deutliche Handschrift der Administration sehen werden.
Ganz realpolitisch, Sie haben vorher gesagt, die Midterms, also die Trump wird nicht gemessen an der Außenpolitik, weil das kaum jemanden interessiert, sondern an der Wirtschaft und an innenpolitischen Fragen. Aber trotzdem nochmal zurückkommend, kann ihm so etwas wie diese nächste Zeit, eine WM, wo er sicher auch öffentliche Auftritte haben wird, genauso wie die Feierlichkeiten rund ums Jubiläum, kann ihm das auch helfen? Oder ist das eigentlich nur La Polar quasi?
Sehe ich wenig. Einfach der Grund, weil Donald Trump so eine eigene Marke ist, die schon, wir nennen das, es ist quasi baked in, also es ist quasi einzementiert, es ist schon eingebacken, dass es hier wenig gibt, was hier die Meinung verändern kann. Das hilft ihm ja großteils. Also der x-te Skandal, das x-te Thema verändert hier die Nadel nicht in die eine oder andere Richtung. Das der Nachteil aus seiner Sicht ist, dass er auch schwer aufholen kann. Also wenn er Terrain verliert, dann verliert er das eben zwar sehr langsam, aber wenn, und zwar sind es die Unabhängigen. Es gibt ja drei Gruppen von Wählern. Du musst dich ja in den USA, wenn du wählst, bei einer Partei anmelden zur Wahl, weil die Wahlen werden von Parteien organisiert. Also der Staat macht das nicht. Du musst zu einer Partei gehen quasi und wirst dann Wähler. Und in einigen Bundesstaaten kann man sich als Unabhängiger registrieren lassen oder du gehst dort vor einer der beiden Parteien und wählst dann Unabhängig. Und diese Unabhängigen Wähler sind zwei Drittel zu einem Drittel eher konservativ dennoch. Und dort sehen wir am stärksten, dass die Leute abfallen von ihm. Also das ist die einzige Bewegung, die wir sehen, ist, dass die eher unabhängigen, aber konservativen Wähler eher dann zu Hause bleiben. Und dort verliert er. Und die könnte er eventuell wieder zurückbekommen, wenn wir jetzt einmal eine Phase hätten, eine Art Honeymoon-Phase hätten bis zur Wahl, wo sie dann sagen, naja, vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Ich glaube, das Hauptproblem bei Donald Trump neben diesen verschiedenen Aktivitäten ist diese sogenannte Trump-Fatigue, also eine Ermüdung an Trump, dieses permanente Drama. Und da wissen wir von Umfragen, dass er die letzte Wahl verloren hat, weniger weil die negativen Positionen zu ihm einfach so stark zunehmen, sondern viele Leute waren einfach erschöpft von dem täglichen Drama. Immer gibt's irgendwas mit Donald Trump und das war einfach zu ermüdend und zu erschöpfend. Und das ist, glaube ich, etwas, was ihm durchaus passieren kann. Andererseits glaube ich aber nicht, dass selbst wenn er verliert massiv im Herbst, dass er dann ein lame duck würde. Ich glaube, er würde bis zum Ende alle Hebel der Macht nützen. Die sind, also da gibt's viele, die der Präsident hat, um sich im Gespräch und um sich relevant zu halten.
Ja, und die Frage ist ja immer, ob er es doch noch einmal probiert, mit Biegen und Brechen eine dritte Amtszeit durchzubringen.
Ja, da glaube ich, also ich bin ich glaube zwar nicht an die Verfassung oder an Donald Trump, aber ich glaube an die Biologie und ich gehe davon aus, dass für einen 81-Jährigen, der auch jetzt schon sich die Schwierigkeiten hat, dass das möglich ist. Es wäre auch verfassungsmäßig extrem schwierig, man müsste ja so ein bisschen wie Medvedev und Putin, so, man müsste ja irgendwie das, die müssten wechseln am Stimmzettel, weil es steht eindeutig im 25. Amendment, also zur Verfassung, dass niemand mehr als zweimal Präsident gewählt werden darf. Er kann natürlich auf andere Weise Präsident werden, das wäre möglich. Also er könnte quasi Vizepräsident sein von jemand anderem und dann könnte er tauschen.
Das ja, das kann möglich. Ich mir auch nicht vorstellen.
Aber ich glaube nicht, dass Donald
Trump... Aber er wäre 82 übrigens dann schon. Ne?
Genau.
In der Finale des Wahlkampfs.
Und ich habe immer 28. den Eindruck, dass er viel mehr an seiner Reputation interessiert ist und an seiner Macht. Das könnte ja quasi als Sonnenkönig im Hintergrund ja diese Aura als an Policy Questions, also Fragen der Politikumsetzung, die interessieren ihn ja eigentlich auch nicht so, sondern vielmehr quasi als Art König über den Dingen schwebend. Und wer unter ihm dann Präsident ist, mag ihm auch egal sein sozusagen.
Wenn Sie als Amerika-Kenner mit Blick, der Amerika lange und viel beobachtet hat, jetzt zum 250. Jubiläum einen Satz formulieren müssten über Amerikas aktuellen Zustand, welcher wäre das?
Dysfunktionalität. Die USA sind zutiefst dysfunktional. Das System funktioniert in vielen Bereichen einfach nicht. Und Donald Trump ist nicht die Ursache, sondern eine Konsequenz dessen. Und das ist auch der Unterschied zwischen der großen Regatta, ich kann mich so noch erinnern, als Kind
in 1976
unter Jimmy Carter, da ging es den USA jetzt auch nicht so fantastisch, aber Jimmy Carter war ja ein Hoffnungsträger. Der Grund ist ein Vielfaches, dass einfach viele Vorhaben, die der Staat möchte, einfach nicht durchbringt. Wenn wir die meisten Gesetze scheitern, wenn jedes Budget quasi immer eine Art Ausnahmezustand mit gegenseitiger Erpressung, wenn wir regelmäßig Government Shutdowns haben, wenn Staatsanwaltschaft nicht in der Lage sind, die Politiker, wo sie auch Beweise haben, nicht einmal zur Anklage zu bringen. Also wenn wir das alles zusammenzählen, wo der amerikanische Staat quasi unfähig ist, die Dinge zu tun, die er eigentlich sich vornimmt, dann ist das natürlich natürlich eine, dann ist das eine Geschichte des Scheiterns der letzten 20, 30 Jahre. Und das ist schon erstaunlich. Und dass dann quasi jeder Präsident damit antritt, immer den Leuten zu versprechen, dass alles anders wird und in Washington den Sumpf trocken zu legen. Auch das ist natürlich eine Anklage an das System. Und wir sehen auch, dass die Verfassung zunehmend nicht mehr in der Lage ist, hier die Probleme der Menschen zu lösen oder die Voraussetzungen zu schaffen, dass diese Probleme gelöst werden können. Und an dem krankt es eigentlich. Es ist auch nicht abzusehen, wie man das ändern könnte. Also wenn Donald Trump morgen weg wäre oder das System sich ändern würde, ich glaube nicht, dass ein anderer Präsident dann plötzlich diese Dinge alle lösen könnte. Die sind so tief in der Struktur des Landes drinnen, weil sich so vieles auch verändert hat, dass ich da auch ratlos wäre, wie das schnell zu ändern werden. Wir haben ja ein bisschen in Österreich ähnliche Probleme. Wo gibt es so Tiefes drin? Da wissen wir auch, da müsste man das reformieren, müsste man dieses reformieren. Aber dann, wenn man die Details sich ansieht, wissen wir, da müssten so viele über ihren Schatten springen, dass das eher unrealistisch ist. Wer fällt freiwillig ins Messer? Und das ist genau dort auch das Problem, aber in einem viel größeren Ausmaß. Und dann wird das Land auch langsam bankrott. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier eine massive Staatsschuld, die da im Hintergrund entsteht. Die auch irgendwann schlagend werden wird. Also da ist einiges im Busch und das ist ein großes Thema.
Natürlich. Also eigentlich gibt es nicht sehr viel zu feiern in diesem
Jahr. Es gibt momentan nicht sehr viel zu feiern. Vielleicht um es auf Positives zu sagen. Ich meine, die USA haben sich jedoch immer wieder auch selbst neu erfunden. Nach dem Bürgerkrieg, nach der Sklaverei, nach einer Zeit der extrem korrupten Politik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder schon unter Andrew Jackson, als das quasi eine Art Staat der Bankiers und der Pflanzer und der Obrigkeit war. Also die hatten schon so eine Regenerationskraft. Man sieht nur nicht jetzt, woher das kommen könnte. Aber die USA haben es bis jetzt immer wieder geschafft, sich da neu zu erfinden. Auch der New Deal war natürlich in den 30er Jahren mit dem Sozialstaat eine Reaktion auf die große Wirtschaftskrise. Auch das hat funktioniert. Oder als dass die USA eine Supermacht wurde, die global politisch aktiv ist, vorher waren sie ja isolationistisch. Also das ist schon auch immer eine Fähigkeit des Landes, in ganz andere Richtungen zu gehen, aber es zeichnet sich momentan kein Weg ab.
Naja, ich denke mir mal, wenn man Silicon Valley schaut und zu den Tech-Rechten, dann würden die schon wissen, wie man sich neu erfindet, weil die wollen
ganz klar
ein neues Wirtschaftsmodell oder zumindest eben die Dominanz ihrer Unternehmen ganz global klar auswälzen und damit sagen, vermeintlich Amerika helfen. Aber genau, die Frage ist, ob das
doch nur eine Demokratie ist.
Ja, genau,
ist die eine Frage, andere Frage. Weil wenn ich dann natürlich kein Kartellrecht mehr habe und keine Finanzaufsicht mehr habe oder eben der Rechtsstaat quasi sich unterordnet unter den Interessen von bestimmten Personen, einer kleinen Gruppe von extrem Reichen, dann ist die Frage, klar, wird es die USA nach wie vor geben? Sie wird auch international potent sein. Das Land ist riesengroß, ist sehr innovativ und hat natürlich einen gewaltigen Militärapparat auch. Die Frage ist nur, ob das ein Land ist, in dem sich viele Amerikaner, Amerikanerinnen identifizieren können.
Lieber Herr Hennisch, danke, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Das war Was wichtig ist mit unserem heutigen Gast Reinhard Hainisch. Das komplette Interview mit ihm können Sie übrigens auch ansehen und zwar auf unserem YouTube-Kanal und auf unserer Website im Player-Bereich. Die Links dazu stelle ich Ihnen in die Shownotes. Ja, und ich glaube, ich brauche es nicht noch extra erwähnen, aber alles rund um die WM ab heute erfahren Sie natürlich auch auf unserer App und in unserer Webseite. Unser Reporter Christoph Gastinger wird ab Sonntag auch vor Ort in Amerika und Kanada sein. Ein Hinweis noch, ebenfalls im Zusammenhang mit der WM, ab heute haben wir ein eigenes WM-Rätsel. Das bedeutet, an 39 WM-Tagen haben wir für Sie 39 Quizfragen vorbereitet. Vom ersten Anpfiff bis zum großen Finale schalten wir jeden Tag ein neues Türchen frei, hinter dem sich dann eine Frage zur WM-Geschichte verbirgt. Und dazu auch immer ein Hinweis. Diese Hinweise können Sie sammeln und damit unser Lösungswort knacken und sogar Preise gewinnen. Wir verlosen nämlich unter allen richtigen Einsendungen 2 Tickets für das erste Ländermatch nach der WM. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine sportlich spannende WM, auch wenn manche Übertragungszeiten ja sehr früh oder spät in diesem WM-Sommer stattfinden werden. Trotz allem alles Gute, danke fürs Zuhören und bis bald.